Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wieder kommen wird. Amen. Liebe Geschwister, als ich vor einigen Tagen unseren heutigen Predigttext las, hatte ich sofort ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Ein Bild, das ich irgendwann, irgendwo gesehen haben musste. Und zugleich kam mir eine Idee. Ich ging zu meinem Bücherregal und zog ein Buch heraus, das ich seit langem nicht mehr in Händen gehalten hatte. Die Stuttgarter Bilderbibel, ja, Jahrgang 1955, ein Buch, das mir wohl meine tief fromme Patentante aus Mittelfranken vor, ja, ich sag mal, schlappen 50 Jahren geschenkt hatte. Ja, und in dieser Bilderbibel fand ich tatsächlich das Bild vom sinkenden Petrus. So dramatisch ausgestaltet, dass es damals ganz offensichtlich in meiner zarten Kinderseele haften blieb. Ihr seht es hier vorne. So, und das schaut ihr euch während der ganzen Predigt an, hört aber trotzdem zu. Ja, das war jetzt erst einmal eine Werbung für das Verschenken von Kinderbibeln an unsere Jüngsten. Mir fällt gerade ein, wie ich mal stundenlang durch Lissabon gerannt bin auf der Suche nach einer portugiesischen Kinderbibel, weil eines meiner Patenkinder halber Brasilianer ist. Dachte, ich muss portugiesisch sein und ich bin da überall von Pontius nach Pilatus gerannt, aber ich habe es geschafft. Heute ist er übrigens im Konfi-Unterricht bei mir. So viel dazu. Das war jetzt erstmal der Werbeblock und ihr habt das Bild hier. So, und jetzt schauen wir in den Text. Ihr habt ihn ja auch vor euch liegen auf dem Blatt. Also ehrlich gesagt, ich kriege einfach den Verdacht nicht los, dass Jesus die Situation dort auf dem See Genezareth bewusst provoziert hat. So heißt es gleich am Anfang in Vers 22, dass er die Jünger drängte, ins Boot zu steigen und über den See zu schippern. Und das Ganze ohne ihn. Warum eigentlich? Ja, er selbst wolle noch das versammelte Volk verabschieden und sowas zieht sich natürlich hin, denn immer noch kommt einer mit einer Frage oder einer Bitte, ja, oder einem speziellen Wunsch. Ja, und als auch der Letzte gegangen ist, zieht sich Jesus zurück zum Gebet, wie das bei ihm ja üblich war, wie er das regelmäßig getan hat. Von seinem einsamen Berg aus kann er sehen, wie das Wetter umschlägt, wie plötzlich ein starker Wind von den Golanhöhen im Osten runterbraust und die vorher spiegelglatte Wasserfläche des Sees in ein Wellenmeer verwandelt. Das Boot mit den Jüngern drin hat er wahrscheinlich schon nicht mehr ausmachen können, denn es ist schon ganz weit draußen und die Nacht ist längst angebrochen. Jesus aber wartet. Er wartet bis zur vierten Nachtwache, also bis nach 3 Uhr morgens. Und dann stößt er endlich zu den Jüngern. Die sind immer noch nicht am anderen Ufer, am Ostufer des Sees angelangt, denn der Ostwind bläst ihnen hartnäckig entgegen und hindert sie am Fortkommen und Anlegen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Jesus ganz genau wusste, was in jener Nacht wettermäßig passieren würde. Dass dieser Sturm vom Osten her die Jünger auf dem Wasser in die Bredouille bringen würde. Ja, und damit bin ich schon bei meinem ersten Gedanken angelangt, den ich euch heute weitergeben möchte. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns immer wieder und ganz bewusst in Situationen führt, in denen uns der Sturmwind um die Ohren bläst und unsere Haare, soweit vorhanden, zerzaust und uns das Wasser bis zum Halse steht. So genau wie bei den Jüngern. Liebe Geschwister, es ist doch nicht so, dass Gott uns ein langes Leben, unser ganzes Leben lang pampern möchte. Nein, erziehen möchte er uns. Warum? Aus dem gleichen Grund, warum uns unsere Eltern erzogen haben. Damit wir nach und nach zu reifen Christen heranwachsen. Ich habe es vorhin schon gesagt, unser Gott ist ein großer Lehrer, unser Gott ist ein großer Pädagoge. Er möchte uns erziehen. Und vielleicht hilft uns ja diese Erkenntnis in unserer augenblicklichen Situation. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere durch eine Situation geht, wo er dann schreit, ja, aber was muss denn das jetzt sein? Lieber Gott, warum hilfst du mir gar nicht? Und Gott schaut zu. Er lässt uns nicht aus, aber er schaut zu, wie wir uns verhalten in dieser Situation. Er möchte, dass wir reifen durch die Umstände, durch die Probleme. Ist nicht immer angenehm, ganz klar, aber es muss sein. Das war der erste Gedanke. Während die Jünger nun gerade am Rudern sind und Wasser schöpfen und kämpfen, erscheint ihnen Jesus wie ein Schreckgespenst, wie ein Phantom. Die wackeren Seeleute schreien vor Furcht. Und da spricht Jesus wieder mal die Worte, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Heilige Schrift ziehen. Fürchtet euch nicht. Erst kürzlich in meiner Heiligabendpredigt habe ich ja erwähnt, dass laut einer engagierten Zählung, ich habe selber nicht nachgeprüft, dass laut einer engagierten Zählung dieser Satz, fürchtet euch nicht, ganze 365 Mal in der Bibel vorkommt. Also quasi für jeden Tag des Jahres. Das ist jetzt erst einmal eine ganz nette Beobachtung. Aber in Wirklichkeit geht sie ja viel, viel tiefer. Das ist ja keine Spielerei. Dahinter steckt ja wirklich was ganz Tiefes. Denn Angst, Furcht ist doch eine der ganz großen Konstanten im Leben von uns Menschen. Zugegeben, Männer tun sich schwer, das zuzugeben, typisch männlich. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass wir Männer noch viel mehr Schiss haben als das sogenannte schwache Geschlecht. Nur mal so eine Beobachtung, will jetzt nicht drüber diskutieren, so viel zur einen Hälfte der Menschheit. Aber sei es drum, ich möchte hier auch gar keinen Geschlechterkampf entfachen, Jesus übrigens auch nicht. Im Johannesbrief sagt er nur ganz klipp und klar und sehr, sehr nüchtern, sehr realistisch, hier in der Welt habt ihr Angst. Völlig normal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So ist es. Und das ist der zweite Gedanke, den ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Angst zu haben ist völlig normal, absolut menschlich, braucht sich keiner schämen. Ja? Angst zu haben ist menschlich und auch männlich. Und trotzdem, beziehungsweise genau deshalb ruft Jesus uns zu, fürchtet euch nicht. Und er muss es jeden Tag sagen. Seid getrost. Muss ich mir auch immer wieder neu zu Herzen nehmen. Weil auch ich habe manchmal Angst vor diesem und jenem. Schaut vielleicht nicht so aus, ist aber so. Ja, kommen wir jetzt zu Petrus und zu seinem Alleingang. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Denn es ist ja nicht etwa so, schaut's genau rein in den Text, ob ich hier die Wahrheit sage oder nicht. Pfarrer muss man immer kontrollieren, durchchecken. Ja. Es ist ja nicht so, dass Jesus ihn aufgefordert hätte, zu ihm aufs Wasser zu kommen. Es ist nicht so wie im Schwimmkurs, wo der Schwimmlehrer einen nach dem anderen ins Wasser holt. So, Simon, du zuerst, dann Andreas, Johannes, Jakobus und so weiter und so fort, bis alle im Wasser sind. Nee, so war es nicht. Sondern die Initiative ging allein von Petrus aus. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Was für ein Satz. Wann habt ihr das letzte Mal zu jemandem gesagt, befiehl mir bitte dieses oder jenes zu tun? Bisschen schräg. Aber Petrus redet so in dieser Situation. Ich habe mich natürlich gefragt, was in Petrus so vorging, als er das so formuliert hat. Da war sicher eine ganz große Experimentier- und Abenteuerlust. Oh, das möchte ich auch mal ausprobieren. Gleichzeitig natürlich Angst und Unsicherheit. Logisch. Und jetzt ist er ganz clever, Petrus war ja so ein ganz Schlauer, er ist ganz clever und sagt, Jesus, du müsstest mich auffordern, das jetzt zu tun, will sagen, wenn es nicht hinhaut, trägst du die Verantwortung. Er sichert sich in gewisser Weise ab, wenn die Sache schief läuft. Ja, und in diesem mentalen Zustand, in diesem Gefühlsmix steigt Petrus über Bord. Legt beherzt die ersten Meter zurück, so wie ein kleines Kind, wenn es laufen lernt, die ersten Meter gehen noch und auf einmal plumps. Nach ein paar Metern erschrickt er über die eigene Tollkühnheit und beginnt zu sinken. Jesus reißt ihn wieder hoch und kommentiert die gescheiterte Aktion mit der vorwurfsvollen Frage, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also dieser Satz von Jesus hat mich ziemlich beschäftigt. Hand aufs Herz, findet ihr ihn fair? Findet ihr ihn fair? Petrus ist kühner, glaubensmutiger als seine 11 Gefährten da im Boot. Er allein geht das Wagnis ein. Er scheitert und wird dann auch noch abgewatscht. Wäre hier ein Wort des Lobes, der Anerkennung, der Ermutigung nicht angemessener gewesen? Warum reagiert Jesus hier so unsensibel, so unpädagogisch? Beim Nachdenken über diesen Satz Jesu sind mir zwei Dinge gekommen. Zum einen verhält sich Petrus in unserer Geschichte hier genauso, wie er sich schließlich am Tag der Verhaftung Jesu verhalten würde. Ihr erinnert euch, da verkündet er auch ganz vollmundig, er würde seinem Meister in den Tod folgen. Starke Worte. Und dann, wenige Stunden später, verleugnet er ihn dreimal. Und der Gockel gerät. Alle kennen diese Geschichte. Zuerst große Klappe und dann der Untergang. Brasilianer würden sagen, Boca pra fora. Neue, alles klar. Ja, das ist die eine Sache, die mir kam. Es gibt aber noch eine andere Episode, in der ein Mensch vor Jesus auftrumpft und dem dann Jesus eine gewisse Abfuhr geben muss. Das ist die bekannte Episode vom reichen Jüngling. Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? So die Frage des reichen Jünglings. Ja, und Jesus gibt geradezu eine Standardantwort, verweist auf die 10 Gebote, auf das Doppelgebot der Liebe, Nächstenliebe. Ja, das ist es. Aber jener Jüngling lässt nicht locker und verkündet stolz. Ich sag's mal mit meinen eigenen Worten, kein Thema. 10 Gebote, Nächstenliebe, kein Thema. Mache ich seit jeher, seit meiner Kindheit, seit ich auf der Welt bin. Ich erfülle das zu 100%. Was ich brauche, Meister, ist Challenge. Ich will mehr. Ich will mehr. Hast du nichts für mich? Habt ihr es gemerkt? Auch hier ist es nicht etwa Jesus, der ihn herausfordert, sondern umgekehrt ist es der Mann, der junge Mann, der Jesus aus der Reserve locken möchte. Ganz so wie Petrus. Ja, und da erteilt Jesus ihm eine Lektion. Pass auf, verkauf deinen ganzen Besitz, gib den Erlös den Armen und dann folge mir nach. Dann kommen wir zusammen. Und in diesem Augenblick, nachdem er das gehört hat, versinkt der reiche Jüngling wie Petrus in den Wellen. Legt der geistliche Überflieger eine volle Bruchlandung hin. Hochmut kommt vor dem Fall. Übrigens, ein Wort, wissen viele gar nicht, ist auch aus der Bibel. Hochmut kommt vor dem Fall. Das wäre dann ein dritter Gedanke für uns. Hüten wir uns vor geistlichem Hochmut, vor frommen Sprüchen, die durch die Wirklichkeit nicht abgedeckt sind. Ja, Jesus geht auf sie ein, ganz klar, um uns dann zu zeigen, dass wir noch längst nicht so weit sind. Liebe Geschwister, rein äußerlich gesehen ist unsere Geschichte ja voller Action, voller Dramatik, wunderbar hier wiedergegeben auf dem Bild. Aber tatsächlich geht es in der Geschichte um unser Inneres, um unseren individuellen Seelencocktail, um jenen Mix aus Übermut und Angst. Ein anderes fantastisches Wort aus dem Alten Testament. Also damit ist der Mensch wunderbar beschrieben in einem Satz. Es ist das menschliche Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer will es ergründen? Ich habe über dieses Wort mal in Brasilien gepredigt und habe daraufhin eine ältere Dame kennengelernt, die die Psychoanalyse in Südbrasilien aufgebaut hatte, eine vertriebene Jüdin. Weil dieses Wort, das ist Psychologie des Menschen. Trotzig und verzagt Ding. Und das beschreibt auch unsere Wirklichkeit. Ja, es geht um uns und es geht um Gott, unseren großen Erzieher und Pädagogen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, unseren liebevoll väterlichen Erzieher. Amen.